Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute ist Freitag, der 20. Mai. 20. Habt ihr das gehört? Da fehlt das G komplett. Habe ich wegrationalisiert, weil heute muss es schnell gehen. Es ist an einem Mittwoch um 17.30 Uhr, an dem ich diese Folge aufzeichne. Zum einen hat es 30 Grad draußen, wie man so hochdeutsch sagt. Es hat 30 Grad. Es ist eine unfassbare Hitze. Im Kühlschrank steht ein alkoholfreies Weizenbier und wartet auf mich. Das ist mal Punkt 1. Zum Zweiten ist das der heutige Europapokal-Final-Mittwoch. Die Frankfurter Eintracht steht im Pokalfinale gegen die Glasgow Rangers. Die Folge hier wird freitags veröffentlicht. Das heißt, ihr kennt das Ergebnis und den Gewinner dieser UEFA Europa League bereits. Ich kenne ihn noch nicht. Werde heute Abend, da bin ich eingeladen, vom vielleicht treuesten Quasselschacht-Zuhörer und vom Patron SGE-Papa Frank, bin ich eingeladen. Er wohnt bei mir um die Ecke, kann man sagen. Und er hat gestern schon mal Probelauf gemacht, die Leinwand aufgebaut im Garten, Beamer aufgebaut. Wir werden dort gemeinsam sitzen und schauen. Er hatte auch einen runden Geburtstag, falls ich das an der Stelle erwähnen darf. Hatte mich am Sonntag eingeladen. Das musste ich leider absagen, weil ich Konfirmation hatte und war an diesem Wochenende sowas von fix und fertig und geschlaucht. Das muss ich jetzt also heute Abend, wie gesagt, nachholen. Es soll ein bisschen was gegrillt werden. Und wie gesagt, wir werden dann gemeinsam dieses Finale schauen. Und von daher muss ich mich auch in der Vorbereitung und Nachbereitung und Aufnahme dieses Podcasts ein kleines bisschen sputen. Denn ich habe ja auch noch einen Hund, der noch so ein bisschen versorgt werden möchte. Ja, jetzt einmal nochmal ganz kurz zurück. Was war diese Woche alles los? Ich habe es am letzten Wochenende, wie gesagt, wie schon erwähnt, sehr viel Stress gehabt. Wir haben am Freitag nochmal ein bisschen Modenschau gemacht, mein Sohn und ich haben nochmal ein bisschen die Anzüge anprobiert. Ist das Hemd in Ordnung? Hat das Hemd irgendwie Flecken? Haben wir Socken? Haben wir Schuhe? Sind die sauber? Mein Sohn wollte noch ein Einstecktuch, er wollte ein bisschen schicker und eleganter zur Konfirmation meiner Nichte und auch gleichzeitig zu meinem Patenkind gehen. Und dann sind wir nochmal los in ein Einkaufszentrum, haben dort alles abgesucht, nichts wirklich gefunden. Hat dann wieder auch 2-3 Stunden Zeit in Anspruch genommen. Ich habe ganz vergessen, an dem Freitag nach meinem großen Wocheneinkauf dann auch noch die Waschmaschine einzuschalten. Das habe ich über das ganze Wochenende dann irgendwie verschleppt. Bin hundemüde auf die Couch gefallen und am Samstag ging es relativ früh dann auch schon los. Ich war um 4:15 morgens schon wach, warum auch immer. Und musste dann um 11 Uhr schon da sein. Ich hatte es letzte Woche schon erwähnt, da hatten wir noch so eine Veranstaltung mitten in der Stadt. Wir mussten dann irgendwie zu Fuß dahin, sind dann also mit dem Auto zum Restaurant, wo dann eben später gefeiert werden sollte. Von dort sind wir zur Kirche gelaufen. Ich musste nochmal mit meinem Patenkind und mit dem anderen Paten eine kurze Generalprobe machen, weil ich ja mein Patenkind segnen musste und oder durfte vielmehr, muss man ja sagen. Und das musste man nochmal abstimmen, wie wir das dann zu dritt machen, mit dem zweiten Paten, der noch dabei war. Und das war alles ganz aufregend und spannend natürlich. Dann kam eben die Konfirmation an sich. Das hat ja auch nochmal so eine Stunde, anderthalb ungefähr in Anspruch genommen. Dann ging es eben essen in ein Restaurant. Da haben wir uns richtig fett vollgefressen, kann man sagen. Und anschließend ging es mal kurz nach Hause. Aber dann im Anzug, trotzdem bleibend, sind wir dann zu meiner Schwester nach Hause, beziehungsweise auch zu meinem Elternhaus eigentlich. Und dort war im Hof ein großes Zelt aufgebaut. Da wurde dann eben nicht nur im engsten Familienkreis, sondern im etwas erweiterten Familien- und Freundeskreis gefeiert. Da gab es dann auch nochmal fette Kuchentheke und Torten und später dann auch noch Chili con Carne. Und es war sehr, sehr lang, ja, dieser Samstag. Und anschließend hat mein Sohn sich gewünscht, dass wir nochmal ein bisschen auf den Balkon gehen, weil der hatte nämlich Spaß dran an diesem geselligen Beisammensein, was ja eben sonst an den Papa-Wochenenden jetzt eher weniger der Fall ist. Und dann haben wir uns da eben nochmal anderthalb Stunden auf den Balkon gesetzt und haben so richtige Männergespräche geführt. Und das war auch eine schöne Sache. Da konnte ich natürlich auch nicht sagen, sorry, lass uns das verschieben, ich bin müde. Und dementsprechend war ich sowas von Matsch an dem Sonntag. Ich habe diesen Tag wirklich gebraucht, um den ganzen Tag auf der Couch zu liegen, beziehungsweise sind wir dann auch zu meinen Eltern wegen Mittagessen und habe dann dort im Garten, im Rasen gelegen und vor mich hingedöst. Ich war also wirklich fix und fertig. Das war alles irgendwie ein sehr, sehr anstrengendes Wochenende. Ja. Und am Montag habe ich dann nach der Arbeit, habe ich dann auch gleich einen Premium-Podcast aufgenommen, denn die Patrons, die zahlenden Mitglieder des Bergmanns, die dürfen natürlich auch einmal im Monat eine Sonderfolge dieses Podcasts hören. Das war, das ist immer so Mitte des Monats, einmal im Monat, wie gesagt, und das war letzten Montag dann eben der Fall. Und Dienstag habe ich dann auch so das Übliche, die Tochter hier abholen, dorthin bringen, von der Freundin abholen, vom Fußballplatz holen, was weiß ich, ja, also da war dann auch einiges drin und ich habe dann gestern auch, also sprich am letzten Dienstag dann auch gleich noch Wäsche gewaschen, das habe ich noch nachholen müssen vom Wochenende, wie schon erwähnt, und musste auch Wäsche bügeln, sonst hätte ich nämlich keine Hemden mehr für die Arbeit gehabt, ja, also es war ziemlich voll alles. Ja, das Programm ist auch, wie ich es vorhin schon erwähnte, heute auch relativ voll. Podcast aufnehmen, nachbearbeiten, dann gehe ich nochmal eine Runde mit meinem Hund und dann geht's zum Frank, dann schauen wir Fußball. Fängt um 21 Uhr an, es kann Verlängerung in Elfmeterschießen geben, dementsprechend würde es dann auch wieder sehr spät werden und morgen früh habe ich tatsächlich um 7.30 Uhr meinen ersten Kundentermin. Da heißt also auch wieder früh aufstehen und hinein in das, in den Alltag zurück, ja. Aber morgen ist schon Donnerstag, ich habe viele Auswärtstermine, also Außendiensttermine, da vergeht der Tag so gefühlt einfach ein bisschen schneller, das ist ganz schön und dann haben wir ja auch schon den Freitag und ich hoffe, dass alles gut geht, dass ich dann an diesem Freitag zu meiner Freundin fahren kann. Wir haben uns nämlich jetzt schon 5 Wochen nicht gesehen, weil diverse Dinge dazwischen gekommen sind, so ist das leider eben nun mal manchmal und ja, kann man nichts dran ändern. Wir hatten 3 Wochen geplant, kam dann aber eben, naja, sagen wir mal, Corona dazwischen. Deswegen ist ein ganzes Wochenende ausgefallen. Und jetzt, wie gesagt, 3-mal auf Holz klopfen, dass alles gut geht, würde ich also am heutigen Freitag auf die Autobahn fahren und zu meiner Freundin. Übrigens immer noch mit Winterreifen bereift. Das habe ich auch wieder versemmelt. Ich habe viel zu spät beim Reifenservice angerufen wegen einem Termin, beziehungsweise muss man das jetzt online machen. Und da war nur noch was Ende Mai übrig. Also ich habe, glaube ich, am 24. oder 26. Mai, also sprich nächste Woche, habe ich erst einen Termin für Reifenwechsel. Das heißt, ich fahre jetzt bei 30 Grad im Schatten, fahre ich jetzt hier mit Winterreifen immer noch durch die Gegend. Ne? Ob das versicherungstechnisch so gut ist, ob das für die Konsistenz der Reifen so gut ist, weiß ich nicht. Wenn der Nachbar jetzt auch nicht gleich aufhört, mit der Kettensäge hier rumzueiern, während ich Podcast aufnehme, muss ich hier, glaube ich, auch mal kurz ausflippen. Das nervt nämlich penetrant. Ja, ich habe auf jeden Fall, als ich jetzt nach Hause kam, noch ein langes Telefonat mit meinem Chef führen müssen. Das hat mich natürlich zeitlich auch nochmal eingeschränkt. Liebe Grüße an der Stelle, falls du das hörst. Ich glaube es aber nicht. Und dann habe ich mir jetzt erstmal einen Eiskaffee gegönnt. Was ich nicht mehr geschafft habe, ist eine richtige Vorbereitung auf diese Folge. Die ist also jetzt also tatsächlich mal aus dem Stegreif. Es gibt genügend Themen, die wir sicherlich besprechen können. Eines davon ist ein Themenvorschlag, wieder von Norbert Hutzka aus Wien. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Er hat auch in dieser Woche wieder den Discord-Server genutzt, um dort in der Kategorie Themenvorschläge mir etwas zu schreiben. Und ich muss natürlich schauen, ob ich das jetzt jede Woche alles immer so, das ist immer sehr groß, sehr umfangreich, was er schreibt. Bedanke mich trotzdem dafür. Ich muss manchmal schauen, ob ich das jetzt in jeder einzelnen Folge auch so abarbeiten kann. Aber es ist ein sehr interessantes Thema, was mich natürlich auch betrifft, denn es geht um die ganze Geschichte Social Media. Und er fragt hier zum Beispiel, ob ich jetzt als langjähriger Twitterer diese Plattform für die Zukunft relevant empfinde oder ob ich mir eine bessere Variante zum Beispiel ohne Hate vorstellen könnte. Und da muss ich direkt eingreifen und sagen, ja, genau das ist das Problem. Es ist nicht mehr, ich denke, das ist generell in den sozialen Medien so. Ich beobachte das bei Facebook, ich beobachte das bei Twitter. Ich finde, Instagram ist nicht so wirklich, meines Erachtens nach, nicht so wirklich Social Media. Es zählt wohl dazu, aber hier geht es mir persönlich auch mehr darum, das ist jetzt meine persönliche Einstellung, schöne Fotos hochladen, einen kleinen Text dazu vielleicht und vor allen Dingen auf der anderen Seite dann eben als Konsument schöne Fotos anschauen. Deswegen folge ich dort Leuten, die wunderschöne Fotos machen, die ich mir sehr, sehr gerne anschaue einfach. Da geht es mir nicht um soziale Interaktion, dass ich da jetzt jedes Bild, was ich sehe, irgendwie noch kommentieren muss. Oder erhoffe mir auch nicht, dass unter meinen Bildern rege Diskussionen entstehen. Ja, das nutze ich halt Instagram einfach ein bisschen anders. Aber bei Facebook und Twitter fällt es mir immer mehr auf, es geht einfach nur noch um Hate. Es geht einfach nur noch um Hasskommentare. Die Menschen nutzen ihre Anonymität, um wildfremden Twitterern irgendeinen Scheiß drunter zu kommentieren, irgendeinen Blödsinn zu schreiben. Da wird alles für bare Münze genommen. Zum einen, es wird alles niedergemacht, alles schlecht geredet. Und das finde ich sehr, sehr kritisch, diese Entwicklung, muss ich sagen. Das ist macht keinen Spaß mehr. Früher war Twitter für mich, als ich dort anfing, und das ist jetzt wirklich auch schon diverse Jahre her, war Twitter für mich einfach eine Plattform, auf der ich lustige Sprüche gelesen habe, wo ich mich wirklich beömmeln konnte. Und ich dann auch versucht habe, mich da zu entfalten auf der gleichen Schiene, also so ein bisschen Comedy zu machen, lustige Sprüche dort zu erzählen, halb fiktive Geschichten zu erzählen aus meinem Alltag, lustige Szenen aus dem Arbeitsalltag zum Beispiel oder wie auch immer, oder auch vollkommen frei erfundene kleine Geschichten in 140 Zeichen zu erzählen, in der Hoffnung, Menschen damit ein bisschen abzulenken von dem ganzen Scheiß, der auf der Welt passiert, und ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und einfach ein bisschen ein schönes Gefühl zu geben und sie zum Lachen zu bringen. Das ist für mich einfach so ein bisschen meine Lebensaufgabe. Und da wurde dann eben viel lustig kommentiert. Haha, du bist ja lustig und schön und lustig und toll. Heute ist es so, dass man wirklich bei jedem Tweet, den man schreibt, eigentlich mit irgendwelchen unsinnigen, saudummen Kommentaren rechnen muss. Ich werde teilweise beleidigt unter meinen Tweets von Menschen, die mir nicht mal folgen, denen ich nicht folge, die mich also nicht kennen, ich sie nicht kenne, die dann da einen flapsigen, lustigen, vermeintlich lustigen Spruch raushauen wollen. Aber wenn man es sehr, sehr pedantisch betrachtet, ist es eine Beleidigung. Und ich kann es mir auch nicht verkneifen, drunter zu schreiben, das ist ganz schön frech, was du hier von dir gibst oder wie du dich äußerst, mir gegenüber, obwohl du mich überhaupt gar nicht kennst. Ja? Und das muss man sich einfach, weil ich es den Leuten immer auch wieder diesen Spiegel vorhalten möchte, wie kommst du dazu, wenn ich meinen Standard-Tweet schreibe, rennt nackt durchs Bild, das passiert ja jeden Abend um 18 Uhr, dass dann jemand drunter schreibt, wie ekelhaft. Ja, es ist sicherlich lustig gemeint, aber ich renne da ja auch nicht wirklich nackt durchs Bild, ja. Aber es ist eine Beleidigung, ja. Genau genommen, heute sagt man ja Body-Shaping, ja. Body-Shaming, Shaming, ja. Ihr wisst, was ich meine. Es ist ein kritisches Thema. Und wie kommt man dazu, wenn jemand einen Tweet schreibt, ich renne nackt durchs Bild, drunter zu schreiben, wie ekelhaft? Es ist eine Beleidigung, es ist eine Frechheit einfach. Und wenn du lustig sein willst, dann musst du das gefälligst so verpacken, dass ich dich als vollkommen wildfremder Mensch, der dich noch nie zuvor gesehen hat, der weder deine Gesten noch deine Mimik sehen kann und erleben kann, wie kommst du dazu, dass ich das automatisch auch lustig finde und dich richtig verstehe? Weil ich bin immer noch der Meinung, der Sender der Botschaft hat dafür zu sorgen, dass sie beim Empfänger richtig ankommt und nicht umgedreht. Deswegen finde ich das eine sehr, sehr schwierige Sache. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich eine bessere Variante sehe ohne Hate, ich denke ganz einfach, ganz ehrliche Meinung, es wird keine Alternative für Twitter geben, die ohne Hate stattfindet. Das gibt es einfach nicht. Es kann bei neuen Plattformen eine ganze Zeit lang ohne Hate funktionieren, aber die sogenannten Hater, die kommen einfach überall hin. Und die nehmen mittlerweile Überhand. Es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, dass Menschen beleidigt werden. Dass Leute ja angegriffen werden, dass dieses Thema nimmt ja auch gar kein Ende. Es geht ja dann auch weiter bei den Frauen in den Messageboxen, in den Direktnachrichten, dass dann einfach Schwanzbilder geschickt werden zum Beispiel. Ja, das ist sexuell übergriffig, das sind Straftaten mittlerweile. All das wird immer mehr und immer schlimmer. Und um jetzt mal in deinem Text weiter zu lesen, also fragst du zum Beispiel auch, sollte AI stärker moderieren, also die praktisch die künstliche Intelligenz, denke ich mal, oder ja, ich denke mal, du meinst damit, dass die, dass es gewisse Algorithmen gibt oder Bots gibt, die dann das Ganze ein bisschen steuern und solche Beleidigungen dann irgendwie ausblenden. Die Möglichkeiten gibt es, aber du wirst es nicht vermeiden können, dass ein computerprogrammiertes Programm Schimpfwörter rausfüttert. Klar, das kann man sicherlich machen, aber man kann auch beleidigen, ohne ein Schimpfwort zu benutzen. Ja? Und das rauszufiltern ist für eine künstliche Intelligenz einfach schwierig. Was Twitter macht, und das ist ja genau das, was der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, eben immer wieder ihnen vorgeworfen hat, dass sie einfach zu stark moderieren. Das heißt, sie greifen zu sehr ein, sperren gewisse Tweets, sperren gewisse Twitterer, also ganze Accounts. Und das teilweise wirkt einfach sehr willkürlich. Und das ist genau das Problem. Du kannst nicht echte Menschen hinsetzen, die 1:1 Millionen von Tweets und Antworten tagtäglich kontrollieren und in Kontext setzen zum Ursprungstweet. Ob das jetzt eine Beleidigung ist, ob das Spaß ist, war das Ironie, war das nur ein Witz? Kennen die beiden sich? Sind die vielleicht sogar in echt ein Paar? Ja, also ich denke mir das manchmal auch, also wenn man so Konversationen sieht zwischen meiner Freundin und mir auf Twitter. Es gibt ja sicherlich Leute da draußen, die wissen nicht, dass wir zusammen sind. Die haben auch nicht vorher in unser Profil geschaut, in unsere Bio, wo das eben drinsteht oder man sich dann zusammenreimen könnte, sondern manche gehen da eben neutral rein und denken, okay, Tici und Bergi kennen sich gar nicht, sind zwei vollkommen Fremde untereinander. Und wenn man dann so einen Kommunikationsverlauf sieht, dann kann das ein oder andere auch mal als eine richtige Beleidigung aufgefasst werden. Was es natürlich nicht ist, weil wir eben Tisch und Bett teilen, möchte ich mal so sagen, ja. Zumindest phasenweise. Und das ist natürlich für eine künstliche Intelligenz oder für irgendwelche Menschen, die für Twitter in irgendwelchen Büros sitzen und das einordnen müssen, ist das einfach zu schwierig. Und das ist genau die große Lücke, die dann eben solche Schadbots oder eben solche Hater nutzen können. Ja, also noch stärker eingreifen. Und da gebe ich dir auch recht, das hast du auch geschrieben, dass die Kommunikation ziemlich schwierig geworden ist, ja, dass es zu sehr moderiert ist und nicht mehr wirklich einem natürlichen Gespräch entspricht, ja. Und das ist genau der Punkt. Wenn du das unmoderiert lässt, dass also jeder miteinander umgehen kann, wie er möchte, dann werden die Hater hier eine Übermacht bekommen und werden alles weghaten, was da so kommt. Und du musst damit leben. Viele Menschen können das nicht. Ich habe damit auch große Probleme. Und wenn mir das zu viel wird, würde ich mich von Twitter löschen. Ja, was aber wiederum dazu führt, dass 8.477 Menschen mich eben in Zukunft nicht mehr lesen können, wovon ich viele Menschen persönlich im echten Leben kennengelernt habe oder auch über Direktnachrichten kennengelernt habe. Twitterer, die mit mir gemeinsam, wir uns gegenseitig schon jahrelang uns schon folgen und viel miteinander auch kommunizieren auf Twitter, dass diese ganzen Kontakte einfach abbrechen würden, ja. Damit würde man natürlich diesen Hatern wiederum das Feld überlassen, ja, kampflos das Feld überlassen. Ich finde aber trotzdem, wenn man jetzt noch mehr moderiert und noch stärker eingreift, wird das eben keine wirkliche Zukunft haben, sondern das wird das Ganze noch viel schwieriger machen, weil dann eben an Stellen moderiert wird, an denen es jetzt gar nicht angebracht gewesen wäre. Und auf der anderen Seite können Hater weiterhin ihr Unwesen treiben, weil der Algorithmus es einfach nicht findet. Also ich finde es sehr schwierig und ich kann auch an der Stelle nochmal sagen, es gibt ja dieses Mastodon oder Mastodon, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, es ist von einem Deutschen entwickelt worden, ob er es Deutsch oder Englisch ausspricht, ist mir relativ egal, wurde von vielen jetzt scheinbar als Ausweichmöglichkeit oder als Alternative zu Twitter gefunden, wobei ich jetzt, wie gesagt, erstmal gar keine Alternative überhaupt gesucht habe und ich kann nur sagen, ich habe mich natürlich als sogenannte Social-Media-Schlampe, natürlich auch dort angemeldet, um meine Namensrechte, der Bergmann, zu sichern, dass das kein anderer macht. Und habe mich einfach mal umgeschaut, vorher ein bisschen gegoogelt und dann war schon klar, du musst dich bei der Registrierung schon für einen Server festlegen, welchen du haben willst. Und darauf basiert oder der basiert dann auch praktisch oder hängt dann auch an deinem Namen hinten dran. Das heißt, ich heiße dann jetzt der Bergmann at Mastodon Social oder sowas. Hätte ich mich für einen anderen entschieden, dann wären das die Rhein-Ruhr-Manta-Freunde gewesen. Dann hieße ich jetzt der Bergmann at Rhein-Ruhr-Manta-Freunde. Das fand ich schon schwierig. Und dann lese ich im Vorfeld eben im Internet, dass man sich für so einen Server entscheiden muss. Und wenn man den später wechseln muss, dann ja, muss man sich da abmelden, muss sich auf einem anderen Server anmelden. Und teilweise kannst du dann deine Follower auch gar nicht mitnehmen. Das finde ich schon mal blöd. Was soll das? Das sind ja einzelne Sparten. Ich will mich da nicht von Anfang an festlegen. Bei Twitter kann ich auch einfach einen Account erstellen, kann dort folgen, wem ich will. Und Menschen aus allen Schichten, aus allen Berufen, aus allen Ländern, aus allen was weiß ich, können mir folgen. Das macht das Ganze doch viel offener. Ja, und das finde ich einfach schwierig, dass man sich da auf Mastodon schon mal wieder so für so einen Server entscheiden muss. Und was mir auch aufgefallen ist, dass ich natürlich zuerst mal über sämtliche Twitterer gestolpert bin. Das heißt, denen folge ich jetzt auf Twitter und denen folge ich jetzt auch auf Mastodon. Und was die jetzt machen, dass die all ihre Tweets auf Twitter schreiben und dann nochmal auf Mastodon. Das heißt, ich lese das jetzt doppelt. Also vollkommener Schwachsinn. Ja, das macht gar keinen Sinn. Was mir auch aufgefallen ist, dass die größten Idioten, mit denen ich mich in den letzten 5 bis 8 Jahren sehr, sehr stark verkracht habe, von denen ich überhaupt nichts mehr halte, denen ich kriminelle Machenschaften nachweisen könnte. All dieses Gesocks, was namhaft ist, was auf Twitter großen Namen hat, beliebt ist mit Sicherheit auch, die da als Gutmenschen auftreten. Ich aber ihre Vergangenheit kenne von vor 5, 8, 10 Jahren auf Twitter, was die alles für eine Scheiße gebaut haben, was die auch im Privatleben für eine Scheiße gebaut haben. Menschen, die ich einfach auf Twitter weggeblockt habe. Diese ganze Gruppe von Gerümpel aus meinem alten Twitter-Bestand, das waren scheinbar die allerersten, die auf Mastodon gekommen sind und sich dort jetzt verbreiten. Jetzt müsste ich die dort auch alle durchblocken. Also nee, ich sehe da keine Zukunft drin. Für mich persönlich, kann nur immer nur von mir sprechen. Ich sehe da keine Zukunft drin. Ich sehe es auch nicht als Alternative. Es ist überhaupt keine Alternative zu Twitter, weil es auf ganz anderem Herangehensweise basiert und eine komplett andere Vorgehensweise hat. Ja? Also für mich ist es nichts. Ich bin da jetzt angemeldet, ich schaue da ab und zu mal rein, aber schreiben werde ich dort nichts. Ich suche auch keine weiteren Follower. Ich suche auch nicht nach Menschen, denen ich folgen kann. Ich bin dort nicht aktiv. Das kann ich an der Stelle jetzt schon mal bestätigen. Wer mir dort also folgt, der kann mit nichts rechnen, praktisch. Ja, ja. Mein lieber Norbert, ich hoffe, ich habe deine Frage hier beantworten können oder zumindest das Thema mal anreißen können. Was ich noch sagen wollte an der Stelle, was mir aufgefallen ist in letzter Zeit, das fand ich sehr extrem, dass ich einen sehr, sehr großen Follower-Schwund habe. Ich hatte hier innerhalb von 2-3 Wochen, glaube ich, 30 bis 40 Entfolger. Ich habe dann, ich habe so eine App, da kann man einfach schauen, wer entfolgt ist. Und das macht bei 8500 Followern eben auch Sinn, weil da ist nämlich manchmal auch jemand dabei, der einem so ein bisschen am Herzen liegt. Und das möchte ich dann ganz gerne wissen. Außerdem kann man dann auch sehen, okay, einer meiner Lieblingstwitterer hat sich gelöscht. Ja, das sind so Infos, die möchte ich einfach haben und nicht irgendwann mal zufällig oder durchs Hörensagen von anderen irgendwie nebenbei mitbekommen, sondern da möchte ich gerne informiert sein. Ich schaue mir diese App nicht tagtäglich an, aber ich sehe ja zum Beispiel, wie viele Follower ich habe. Ich weiß, ihr schaut eure Followerzahlen nie an. Ihr wisst überhaupt gar nicht, wie viele Follower ihr habt. Ich mache das aber tagtäglich und wenn ich sehe, ich habe 8.499 und habe am nächsten Tag 8.470, dann fehlen da 29, weil in Mathe habe ich ein kleines bisschen wenigstens aufgepasst. Nicht in meinem Unterricht damals, sondern jetzt bei meinen Kindern noch Hausaufgaben machen und lernen. Und deswegen fällt mir das direkt auf, da sind 27 Leute weg innerhalb 24 Stunden, was ist da los? Und dann öffne ich diese App, der scannt das alles ab und sagt mir, wie viele neu hinzugekommen sind und wer das alles ist und wer jetzt nicht mehr zu meinen Followern zählt. Und da sind in den letzten 2 Wochen einige große, namhafte Twitterer gegangen. Ja, sang- und klanglos durch die Hintertür verschwunden, wie auf so einer schlechten Party, wo man irgendwann um 4 Uhr keinen Bock hat, Tschüss zu sagen, weil man sonst aufgehalten wird, wo man sich einfach durch die Hintertür oder durch irgendein offenes Fenster rausschleicht, ja. Und sich einfach möglichst gar nicht mehr blicken lässt. Ja? Und da frage ich mich natürlich schon, okay, ich möchte da niemanden aufhalten. Ich möchte auch niemanden in ein Gespräch verwickeln. Aber es gibt Menschen, die liegen mir auf Twitter auch am Herzen. Und wenn die mir entfolgen und wir schon jahrelang wirklich Kontakt haben und früher sogar intensiv über DM, ich habe sogar mit der einen Person schon telefoniert. Ja? Wir haben uns schon telefonisch zum Geburtstag gratuliert. Und wenn die dann einfach von heute auf morgen weg sind, dann frage ich mich natürlich, was war da jetzt genau der Grund? Ja, ich möchte dem nicht nachgehen. Ich möchte da nicht nachfragen und sagen, hey, du bist mir entfolgt, warum denn das? Das ist, finde ich, eine peinliche Situation, so hinterher zu lechzen. Wenn jemand geht, unangekündigt, dann soll er das machen. Wenn er sich im Nachgang dann dafür rechtfertigen muss, das ist unangenehm. Das macht man einfach nicht. Ne? Trotzdem habe ich, ich konnte es mir nicht verkneifen, einfach mal eine DM geschrieben an beide und habe mich einfach nur verabschiedet. Ja, ich finde, das gehört sich so. Bei einer Person wurde es beantwortet, die ist mir dann auch nochmal gefolgt, ist mir dann halt prompt eine Woche später wieder entfolgt. Ja, gut, dann scheiß drauf. Und die andere Person hat bis dato gar nicht geantwortet. So, ich finde es schade. Ich kenne die Gründe nicht, die Beweggründe nicht. Ich mache natürlich auch nicht mehr viel auf Twitter. Ich kann das auch verstehen, dass man ab und zu mal durchlüften muss. Dass man sagt, hier, ich folge hier irgendwie 400 Leuten. Ich kann die ja alle realistisch gar nicht lesen. Ich kann ja nicht jeden Tweet von denen lesen. Das ist mir klar. Deswegen habe ich die Anzahl der Menschen, denen ich folge, nie so groß werden lassen. Es gibt Leute, die haben 13.000 Follower und folgen selbst 12.000 Leuten. Ja, wenn ich 200 Leute habe, denen ich folge, das kann ich schon mal gar nicht mehr alles lesen. Das sprengt jegliche Rahmen, wenn man ein Berufsleben hat, ein Familienleben hat und eine Partnerschaft hat. Dann kannst du keine 200 Accounts lesen. Das geht gar nicht. Und man muss ja auch immer noch dazu überlegen, das sind ja nicht nur die Tweets, die diese Accounts selbst schreiben, sondern es sind ja auch alle Retweets, die so den ganzen Tag über noch machen. Ja? Ich habe neulich auch mal wieder auf Twitter geschaut, habe 2 Tweets geschrieben und habe 7 oder 8 Retweets gemacht. Das sind schon mal 9 Tweets von mir. Das heißt, irgendjemand, der mir folgt, kommt von der Arbeit nach Hause und muss alleine bei mir schon mal 9 Stück lesen. Nur bei einer Person. Die nächste Person war vielleicht noch aktiver und hat den ganzen Tag getwittert. Also da bist du ja schon eine Stunde beschäftigt und hast gerade mal von 3 verschiedenen Leuten den Tag durchgelesen. Ja, das geht nicht. Das sprengt den Rahmen. Deswegen arbeite ich auch intensiv mit Listen. Ich habe mir Listen angelegt, zum Beispiel für das Thema Politik, fürs Thema Sport. Ich habe eine Liste Bergmanns Elite. Da sind die Accounts, die lese ich wirklich jeden Tag. Da lese ich alle dieser Tweets, die sie schreiben. Alles. Und auch alle Retweets. Muss aber auch gestehen, dass ich diese Liste jetzt auch abgespeckt habe. Da sind ein paar rausgeflogen, die ich wirklich schon länger nicht gelesen habe. Und ich möchte die auch neu aufbauen, neu strukturieren. Nur, wie gesagt, das ist eine Liste, die lese ich noch eher als meine Timeline. Und dann habe ich eine Liste gemacht für meine Twitter-Familie. Das ist die sogenannte Ohana. Das sind Menschen, wir haben uns mal in der DM-Gruppe zusammengefügt. Wir haben da alle unsere Lebensgeschichte, auch sehr private Details, uns gegenseitig erzählt und haben uns dann letztlich auch mal alle gemeinsam getroffen. Eine Person konnte leider nicht, das war sehr schade. Trotzdem habe ich all diese Menschen schon mal mehrfach teilweise im privaten, im echten Leben kennengelernt und getroffen. Und wir haben ein sehr inniges Verhältnis mit vielen auch schon telefoniert und verschiedenste Dinge gemacht. Und die lese ich natürlich auch, die habe ich natürlich auch in der Extraliste und meine Patrons habe ich in der Extraliste und da habe ich jetzt schon 5, 6, 7 Listen. Allein wenn ich die durchschaue, dann habe ich schon eine Stunde auf dem Balkon verbracht nach der Arbeit. Da muss man also auch wieder ein bisschen schauen, ein bisschen runterfahren, dass das nicht allzu viel wird. Da habe ich aber noch nicht mal meine normale Timeline aufgemacht, also meinen normalen Feed, um dort dann irgendwie was zu lesen. Was mir auch aufgefallen ist, dass ganz viel in der Welt momentan passiert. Ganz, ganz viele Dinge, die mich wirklich auch interessieren und ich die auf Twitter, und das ist nun mal eben ein Kurznachrichtendienst, dass ich die dort überhaupt gar nicht mehr mitbekomme. Schießerei in Schweden, ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Neueste Entwicklungen im Krieg habe ich nicht mitbekommen. Neueste politische Entscheidungen, Fußballergebnisse, all das, was man auf Twitter eigentlich als erstes erfährt, weil es der schnellste Kurznachrichtendienst ist und der schnellste Weg, Nachrichten zu verbreiten, kriege ich alle nicht mehr mit. Ja, und das finde ich auch ein bisschen schwierig. Also da überlege ich jetzt auch, wie ich meinen Twitter wieder ein bisschen umgestalten kann, dass es auch für mich wieder informativer ist und ich trotzdem noch mit meinen Menschen aus meinen verschiedensten Bubbles in Kommunikation treten kann. Trotzdem fehlt es mir momentan noch an Zeit. Und man ist, wenn man mal einen Tweet geschrieben hat und wurde dann irgendwie 6 Mal was kommentiert und davon 5 Mal wurde man beleidigt, dann verliert man natürlich auch wieder die Motivation und den Antrieb, sich für morgen oder für 2, 3 Stunden später nochmal irgendeinen lustigen Tweet auszudenken, weil man weiß, oh, wenn ich das jetzt twittere, dann muss ich ja nachher wieder riesen Diskussionen führen, dann werde ich wieder beleidigt und dann lässt man es lieber. Ja? Das ist im Moment die Situation, die ich nicht schön finde. Wie das jetzt alles werden soll, wenn Elon Musk kommt, der ja eben sich gegen diese Einschränkungen, also gegen diese Moderation praktisch stellt und sagt, hat mit Redefreiheit nichts zu tun. Er will jetzt Donald Trump wieder ranlassen an die Plattform und wenn der da wirklich gewisse Dinge wieder lockert, und ich hatte es in der letzten Folge schon, die meisten, die sich über diese Zensur beschwert haben bei Twitter, sind ja nun mal eben Rechte, Hater, ja, Hater, Rechte, irgendwelche Trans-Hater und sowas. Schwulenhasser, all dieses Gesockse, was kein Mensch mehr braucht in der heutigen Gesellschaft, ja, die haben sich am meisten drüber beschwert, ja, weil die eben zu Recht auch blockiert und gesperrt wurden. Und jetzt kommt Elon Musk mit seinem Einfluss und will all diese Zensur wieder aufheben und es genau diesem niedersten Volk der Menschheit wieder freien Zugang gewähren. Das finde ich eine kritische Sache. Gut, wir schließen das Thema ab, bleiben aber artverwandt, themenverwandt, denn Elon Musk hat jetzt auch mal wieder für Wirbel gesorgt. Ihr wisst ja, er möchte gerne Twitter kaufen. Da habe ich ja alles soweit schon mal in den Vorgeschichten erzählt. Werde ich jetzt nicht nochmal aufrollen, könnt ihr ja gerne die alten Folgen nochmal hören. Und jetzt hat er natürlich wieder für Furore gesorgt. Am vergangenen Freitag war das, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Also, um es nochmal als kurzen Recap zusammenzufassen. Er möchte Twitter kaufen. Dieses Geschäft soll bis Jahresende oder muss bis Jahresende abgeschlossen sein, sofern es denn stattfinden sollte. Es geht um 44 Milliarden Dollar. Er hat jedem Twitter-Aktionär, jedem Teilhaber, also jedem, der eine Aktie besitzt, pro Aktie $54,20 versprochen. Das entspricht ungefähr, beim Wechselkurs natürlich, ungefähr 52 Euro. Zu dem Zeitpunkt stand die Aktie aber schon bei 48,49 Euro. Ich hätte dann noch 1 Euro pro Kauf und 1 Euro pro Verkauf an Gebühren zahlen müssen. Das heißt, ich hätte damit 1 Euro gewonnen, also habe ich es gelassen. Macht keinen Sinn. Der Wert der Twitter-Aktie hat sich da also so etwas unterhalb der 50 eingependelt. Das heißt, all diejenigen hätte er natürlich um einen Verkauf bitten müssen und hätte jedem $54,20 gegeben. Und dann hätte er einen Haufen Geld ausgegeben. Die Aktionäre sind ihre Aktien von Twitter los. Er wäre alleiniger Besitzer und hätte dann Twitter von der Börse genommen. Also deswegen ein sehr kostspieliges Thema. Und jetzt hat er eben in den letzten Tagen angekündigt, dass er jetzt also erstmal den Kauf auf Eis legt, weil Twitter hat gesagt, die Anzahl der Bots, also der computerprogrammierten Accounts, dass gar keine echten Menschen dahinter stecken, diese Anzahl liege unter 5%. Und Elon Musk ist anderer Meinung und sagt, das glaubt er nicht. Da möchte er jetzt gern mal konkretere Zahlen haben und möchte das nochmal konkreter ausgewertet haben. So, deswegen ist der Kauf von Twitter jetzt erstmal auf Eis gelegt. Das waren die Worte von Elon Musk. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Die Aktie stand zu dem Zeitpunkt bei 44 Euro. Wir reden jetzt wieder von Euro. Und ist abgerauscht bis auf 33 Euro. Hat also über 11 Euro verloren. Das ist ein ganz massiver Einbruch, kann man sagen. Und ich habe die Chance genutzt, genau wie Warren Buffett, der beste Aktionär der Welt, der nämlich immer gesagt hat, wenn alle anderen gierig sind, sei ängstlich. Und wenn alle anderen ängstlich sind, sei gierig. Ja, und das soll so viel heißen wie, wenn ein Aktienkurs in den Keller geht, dann kauf die Aktie günstig. Ja, entgegen aller anderen, die dieses Ding so schnell wie möglich loswerden wollten, dann musst du zuschlagen, weil dann kaufst du eben super günstig. Ja, und wenn plötzlich alle anfangen zu kaufen wie die Blöden, ja, dann mach genau das Gegenteil. Dann ist der Aktienwert nämlich ganz oben. Dann musst du das Ding verkaufen und zu Geld machen. Ja, und genauso habe ich es jetzt gemacht. Als die Aktie bei einem Tiefpunkt war, habe ich versucht zu kaufen. Allerdings hatte das zu dem Zeitpunkt so einen hohen Spielraum und das ging so schnell hoch und runter, dass mein Broker das gar nicht einordnen konnte und gesagt hat, also die Aktie kostet zwar jetzt nur 34 Euro, aber du musst 43 Euro auf deinem Depot haben, damit wir das abwickeln können, weil in dem Moment, wo wir das Geschäft abschließen wollen, kann es schon wieder höher sein. Ja, jetzt hatte ich so viel nicht da drauf. Ich wollte auch meine anderen Aktien nicht verkaufen. Überweisen hätte zu lang gedauert, also musste ich das mit einem automatischen Trade machen. Also ich musste dann praktisch einprogrammieren, wenn der Kurs bei 35 ist, dann möchte ich gerne eins kaufen. Und dann hat er sich aber gar nicht mehr dahin bewegt, sondern der hat sich dann wieder ein bisschen aufwärts bewegt. Oh, ich dachte, meine Fresse, dann habe ich halt diesen automatisierten Trade wieder gelöscht und habe einen anderen gemacht und habe gesagt, also wenn es bis hierhin geht, bis 35,20, dann möchte ich gerne kaufen. Dann hat er sich aber auch wieder nach oben entwickelt. Ja, also da war natürlich diese Tiefstphase schon vorbei, wo ich es am günstigsten hätte kaufen können. Und dann musste ich natürlich warten und warten und warten. Ich habe dann was einprogrammiert. Am Schluss hatte ich auch gar keinen Bock mehr. Ich war ja auch noch auf der Arbeit. Ich hatte auch gar keine Zeit für so einen Scheiß. Habe also dann letztlich für 36,55 Euro plus 1 Euro Gebühr zugeschlagen und bin jetzt Inhaber, Teilinhaber und Mitunternehmer bei Twitter. Ja, habe ich mir direkt in meine Bio reingeschrieben, dass ich Mitinhaber von Twitter bin. Und man muss sich das so vorstellen. Ich glaube nämlich fest daran, dass Elon Musk das jetzt nur gemacht hat, dass der Kurs nach unten geht, dass ganz viele Menschen ihre Aktien verkaufen. Jetzt wird man sich fragen, ja, aber stopp, er hat doch 54,20 vorgeschlagen und angeboten. Da muss er die ja jetzt auch bezahlen, egal wie viel die Aktie jetzt wert ist. Ob die jetzt nur noch 20 Euro wert ist oder 45, ist ja egal. Ja, es ist egal, aber im Moment haben mehrere Millionen Menschen eben keine Aktien mehr. Die sind nämlich jetzt frei. Ja, das heißt, er muss viel weniger Leuten diese 54,20 geben und das schmälert natürlich wieder für ihn den Preis. Und er ist ja ein Geschäftsmann, deswegen glaube ich, das ist wieder das typische Elon Musk-Gehabe. Er trifft eine Aussage und weiß ganz genau, was das mit der Finanzwelt eigentlich anstellt. Und deswegen falle ich auf diesen Trick nicht rein, lieber Elon. Ja, ich habe jetzt noch etwas günstiger gekauft. Das heißt, bei 37,55 bin ich eingestiegen, muss man sagen, inklusive Gebühren. Und wenn er es dann eben letztlich kaufen will bei mir, dann muss er mich fragen, ob ich es ihm verkaufen möchte. Und dann kriege ich 52 Euro. Dann lohnt sich das schon ein bisschen mehr. Ich beobachte den Kurs jetzt. Ja, wie das weitere Geschehen ist. Eigentlich möchte ich ganz gerne noch mehr kaufen, ja, noch 2, 3 von diesen Aktien kaufen, aber da muss ich ein bisschen mein Depot umschichten. Das möchte ich jetzt eigentlich auch nicht machen und nochmal zusätzlich Geld reinpumpen möchte ich eigentlich auch nicht. Das ist dann doch jetzt ein bisschen spekulativ, wer weiß, was der Typ morgen macht. Also ein bisschen abwarten, aber das ist jetzt aktueller Stand. Er hat das Ganze jetzt erstmal eingefroren. Jetzt könnte es also sein, dass er auch Schwierigkeiten mit den Anwälten von Twitter bekommt. Die sagen nämlich jetzt, du hast da öffentlich Dinge ausgeplaudert in einem anderen Tweet, wie Twitter das ermittelt hat, wie viele programmierte Bots da unterwegs sind. Die haben nämlich einfach 100 Nutzer ausgesucht und haben die genauestens kontrolliert und behaupten dann einfach, das wäre jetzt eine Umfrage. Ne? Also das wäre jetzt eine abbildbare Schicht an Menschen. Wenn wir einfach 100 auswählen, dann können wir mal schauen. Und da waren dann halt eben 5 Bots dabei. Und da kann man sagen, okay, sind unter 5%. Ist ein bisschen zu einfach. Ja, da muss ich dem Elon ein bisschen Recht geben. Aber er hätte diese Vorgehensweise, die Twitter da angeht, um das zu analysieren, das hätte er gar nicht öffentlich machen dürfen. Deswegen droht ihm da natürlich jetzt ein bisschen der Ärger. Naja. Und es gibt natürlich auch gewisse Verpflichtungen, das heißt, er kann jetzt nicht einfach sagen, ich kauf's nicht, ne? So einfach ist es nicht. Es könnte natürlich noch scheitern aufgrund von Finanzen, wenn irgendwelche Kreditgeber jetzt sagen, nee, das machen wir jetzt lieber doch nicht. Aber er kann jetzt, glaube ich, so, wenn ich es richtig verstanden habe, kann er jetzt nicht einfach sagen, ach, ich hab's mir überlegt, ich mach's doch nicht, ne? So einfach kommt er da jetzt auch nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, das war der eine Punkt, den ich da noch ansprechen wollte, also Neuigkeiten von unserer Plattform Twitter. Jetzt haben wir ziemlich viel über Twitter auch gesprochen. Was hatten wir in der vergangenen Woche noch Interessantes und Spannendes? Ich muss jetzt wirklich überlegen, ich habe es am Anfang gesagt, ich habe jetzt hier wirklich 36 Minuten ohne Punkt und ohne Komma durchgeschwafelt und das aus dem Stand, also ohne Vorbereitung. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich kann es nicht ganz sagen. Thema Corona, wisst ihr ja alle, was los ist. In Nordkorea ist jetzt auch zum allerersten Mal Corona ausgebrochen. Die machen jetzt einen richtig harten Lockdown, weil es sind 8 Menschen gestorben. Ne? Das ist das, was ungefähr in Deutschland so zwischen 9 Uhr morgens, also zwischen Frühstücks- und Mittagspause, an Corona-Patienten stirbt. Ja? Wir hingegen haben jetzt alle Maskenpflichten und alles wieder dahin geworfen. Ja? Fällt jetzt auch die Maskenpflicht in Flugzeugen künftig. Und auch mein Arbeitgeber hat jetzt Anfang der Woche gesagt, wir verzichten jetzt dann doch auf unsere Maskenpflicht. Ja, ist eine bundeseinheitliche Regelung, dass es diese Maskenpflicht nicht mehr gibt. Trotzdem können wir das Hausrecht ausüben und sagen, wenn Sie, lieber Kunde, hier reinkommen, haben Sie gefälligst die Maske zu tragen, weil das ist hier unser Haus. Und wenn wir sagen, Sie ziehen rosa Unterhosen an, dann haben Sie das zu machen. Oder Sie bleiben halt eben draußen. Das ist ja Ihre freie Wahl. Wir sind ein freies Land. Wenn Sie hier reinkommen wollen, was kaufen, dann müssen Sie sich eben auch an unsere Regeln halten. Und das haben wir jetzt aber dann gekippt. Das heißt, es wird jetzt also nicht nur, dass die Einschläge an Corona-Fällen auch bei mir im persönlichen Umkreis immer näher kommen. Jetzt wird auch die Gefahr durch die nicht verwendeten Masken beim Einkaufen, an der Tankstelle, auf der Bank, egal wo man sich so aufhält, trägt ja niemand mehr Maske. Das heißt, das macht es jetzt für mich hier riskanter, mich anstecken zu können. Und auf der Arbeit fällt jetzt die Maskenpflicht auch. Das heißt, hier steigt auch wieder das Risiko, dass ich mich infizieren könnte. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass meine ich habe mich im Januar, glaube ich, geboostert. Ja, das ist jetzt also 4 Monate her. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie geht das mit der Booster-Geschichte weiter. Aktueller Stand, den ich zuletzt wusste, ist, dass über 70-Jährige sich jetzt ihre zweite Booster-Spritze holen können. Das haben meine Eltern zum Beispiel beide schon gemacht, relativ früh schon auch. Impfstoff ist ja jetzt in großen Massen da. Aber wie ist das mit allen, die noch nicht 70 sind? Kriegen die überhaupt noch mal eine zweite Booster-Impfung? Wird das irgendwann mal vorgeschlagen oder empfohlen, dass man das nach 6 Monaten, nach 9 Monaten oder nach 12 Monaten oder was machen muss? Oder wie genau funktioniert das? Ich weiß es nicht, da habe ich auch noch keine weiteren Infos zu gehört. Infos, was ich noch gehört habe, ist, was so ein bisschen weltpolitisch, geologisch, wie auch immer, jetzt die ganze Welt betrifft. Wir haben ja natürlich Inflation, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Sämtliche Zentralbanken wollen jetzt die Leitzinsen erhöhen. Das heißt, du bekommst in Zukunft keinen Kredit mehr geschenkt für 0,1% oder 0,9%, sondern es wird in Zukunft höhere Kosten bei den Banken geben. Das heißt, wir müssen für unsere Kredite, die wir machen, auch wieder deutlich mehr Zinsen zahlen, um die Inflation zu stoppen, zu bremsen und runterzufahren. Was jetzt natürlich noch erschwerend hinzukommt, ist dieser bereits angesprochene harte Lockdown in Asien. In vielen Ländern, Shanghai zum Beispiel, stehen Tausende von Schiffe im Hafen und werden nicht bearbeitet, werden nicht beladen, weil der Hafen von Shanghai einfach dicht ist. Da gibt es niemanden, der arbeitet. Die sind alle zu Hause aufgrund des harten Lockdowns. Nordkorea, wie gesagt, fängt jetzt an und sagt, huch, wir haben jetzt plötzlich auch Corona. Hatten wir jetzt 2 Jahre lang gar nicht. Ne? Jetzt fängt es bei uns auch an. Zack, alles dicht machen. Gut, Nordkorea war sowieso alles dicht, aber es wird jetzt immer schwieriger. Was jetzt eben noch hinzukommt, ist der Weizen, meine lieben Freunde. Das wird uns auch alle betreffen, denn die Ukraine ist größter Weizenproduzent der Welt. Die können jetzt natürlich nicht auf dem Feld Weizen ernten und das weiterverarbeiten und weiterverkaufen und exportieren. Logisch, die befinden sich mitten im Krieg. Und auch Russland ist übrigens ein großer Weizenproduzent. Da, die können zwar weiterarbeiten, das wollen wir aber nicht mehr. Ne? Die sollen ja kein Geld mehr verdienen. Aber der zweitgrößte Weizenproduzent ist tatsächlich Indien. Und ich habe es letzte Woche schon erzählt, die haben dort riesengroße Probleme mit der unfassbaren Hitze, Temperaturen von über 50 Grad und das schon im Mai, teilweise ja schon im März und April, viel zu früh. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass sehr, sehr große Teile der Weizenernte und wie gesagt als zweitgrößter Produzent der Welt natürlich eine Katastrophe, dass viele Teile der Weizenernte einfach kaputt gegangen sind und Indien jetzt eben einen Exportstopp verhängt hat. Das heißt, die haben gesagt, das bisschen Weizen, was wir noch haben, das brauchen wir jetzt für uns selbst. Sorry, liebe Nachbarn, aber wir können jetzt nichts mehr verkaufen, sondern wir müssen das jetzt für uns selbst, um unseren Lebensmittelstandard halten zu können. Das heißt, es wird demnächst immer schwieriger und wenn kein Weizen mehr da ist, und jeder jetzt versuchen muss, im Garten selber schnell was anzubauen, um das dann irgendwie da verkaufen und verschachern zu können oder selbst verwenden zu können. Das führt natürlich dazu, dass die Preise jetzt hochgehen und da wird jetzt alles, was mit Weizen produziert wird, deutlich teurer werden. Also führt dann auch wieder zu einem weiteren Anstieg der Inflation. Also es ist die reinste Katastrophe. Es macht kaum mehr Spaß, sich diese ganzen Dinge anzuschauen. Und das Schlimme ist, dadurch, dass ich ja, wie ich es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt habe, zu Beginn des Jahres in die ganze Aktienwelt so ein bisschen eingestiegen bin, bekommst du natürlich auch alle Themen dieser Welt über die Aktien mit. Ja, du siehst Kursverluste, du siehst, dass irgendwelche Aktien einbrechen und verstehst dann auch, warum die eingebrochen sind, was das für Vorzeichen hat oder was da gewisse politische Entscheidungen oder bestimmte Tätigkeiten, wie jetzt Asien, alle Märkte zu, was das für Folgen hat, ja, für wirtschaftliche Folgen hat, bekommst du eben am Aktienmarkt sehr gut mit. Ich habe jetzt zum Beispiel, das hätte ich auch nie gewusst, aber ich bin auch Mitbesitzer von McDonald's, ja. Also mir gehört auch ein Chicken Nugget von McDonald's, gehört mir. Also wenn ihr da jetzt mal 6er Chicken Nuggets kaufen wollt, denkt an mich. Ein kleiner Teil davon fließt auch in mein Portemonnaie. Nein, Spaß beiseite. Ich bin auch Aktionär von McDonald's, habe da also auch Aktienanteile und da ist es jetzt zum Beispiel so, nur deswegen weiß ich, dass die jetzt nicht nur ihre Geschäfte in Russland komplett erstmal geschlossen haben, sondern sie haben jetzt schon beschlossen, dass die Herangehensweise von Russland nicht mehr mit der Firmenpolitik vereinbar ist und dass sie deswegen jetzt alle McDonald's-Häuser in Russland verkaufen. 30 Jahre lang sind die jetzt schon dort und vor 30 Jahren, da war das wie ein Nationalfeiertag, da sind die Menschen wie die Ameisen praktisch über einen toten Vogel hergefallen, ne, und haben da die McDonald's-Häuser gestürmt. Das war ja das erste Mal, dass sowas Großes, Westliches überhaupt da ist, ja, so ein Fastfood-Markt, das gab es eben nicht in Russland, das hatte also einen riesengroßen Boom. Und jetzt sollen eben, wie gesagt, alle McDonald's-Häuser verkauft werden. Es gibt einen russischen Käufer, der das kaufen möchte, aber der darf dann den Namen McDonald's, die Logos und die ganzen Sachen, darf er alle nicht mehr benutzen. Also er kann alle Häuser kaufen, muss dann halt eben was anderes drüber schreiben und muss sein eigenes Ding machen. Das hat dann nichts mehr mit McDonald's zu tun und auch der Name wird nirgends mehr auftauchen. Das heißt aber auch was Historisches, dass McDonald's nach 30 Jahren in Zukunft nie mehr in Russland Häuser haben wird. Ja, zumindest nicht für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Das muss man sich auch mal vorstellen, weil so ein Unternehmen sagt ja auch nicht, das kostet uns zwar jetzt 1,5 Milliarden, wenn wir da jetzt alle Häuser verkaufen und machen da also einfach ein Minus drauf. Ja. Das machen die nicht einfach so, wenn sie sagen, naja, in 5 Jahren gibt es vielleicht eine neue russische Regierung, der Krieg ist vorbei und dann können wir da ja wieder die Häuser aufmachen. Nee, nee. Das ist eine langfristige Überlegung und deswegen wird es vorerst keinen McDonald's mehr in Russland geben. Ja, stellt euch mal vor, was das für eine Qual ist jetzt für die russischen Mitbürger, die jetzt praktisch für die ganze politische Lage auch nichts können, ja. Ja, das sind so ein paar Sachen, ein paar Entwicklungen. Wir haben jetzt 18.15 Uhr. Die nächste Entwicklung, die jetzt hier stattfinden wird, ist ein weiterer Eiskaffee, der in den Magen, in den Schlund, möchte ich fast sagen, von dem Bergmann hinunterträufeln muss und ihm seine Speiseröhre abkühlen muss. Das ist das eine. Und auch die Stimmbänder wieder ein bisschen runterkühlen muss. Ja, die müssen geölt sein, die müssen fit sein für heute Abend. Und dann werde ich mir vielleicht auch noch mal einen heißen Kaffee gönnen. Und dann werde ich mir noch eine Dusche gönnen. Und dann werde ich mir vielleicht auch noch ein alkoholfreies Weizen in den Kopf schütten. Und dann gehe ich, wie gesagt, eine große Runde mit meinem Hund spazieren. Und dann werde ich mich auf den Weg machen zum lieben Frank, um das große Finale zu schauen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich heute... Huch, ich sehe gerade, ich habe gar nicht kürzer gemacht. Wir haben wieder die Dreiviertelstunde, wie die letzten paar Folgen auch. Ja, dann haben wir ja eigentlich alles richtig gemacht, ne? Ich habe ohne Skript alles jetzt hier frei von der Leber weg runtergelabert. Könnt ihr mal vorstellen, wie viel Potenzial da drin steckt. Das ist, weil ich 5 Wochen meine Freundin nicht gesehen habe. Die kann sich am Wochenende auf was gefasst machen. Da werde ich in diesem Tempo ungefähr, werde ich alles erzählen, was ich erlebt habe in den letzten 5 Wochen. Da kann ich ihr schon mal sehr viel Spaß wünschen. So, jetzt ist wirklich Schicht im Schacht. Macht's gut, liebe Freunde. Habt eine tolle Woche, habt ein tolles Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Quasselschacht. Über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen würde ich mich sehr, sehr freuen. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.